Agoratalk, Platz für Perspektiven.
Der Informationspodcast mit meinen starken Gästen zu Themen mit Relevanz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Agoratalk. ChatGPT und Midjourney sind gerade medial in aller Munde, jedoch nur ein kleiner Teil des großen Universums künstliche Intelligenz. Unser heutiger Gast besucht uns zum zweiten Mal. Und auch wenn wir heute über künstliche Intelligenz sprechen, die Chancen und die Risiken garantieren wir Ihnen, wir sprechen mit einem realen Menschen. Los geht's, wir starten direkt rein. Lieber Erik Dauenhauer, schön, dass du heute bei uns bist. Stell dich gerne zum Start noch einmal kurz vor.
Sehr gerne. Hallo und vielen Dank, dass ich zum zweiten Mal heute schon hier sein darf. Mein Name ist Erik Dauenhauer. Ich bin seit ungefähr 15 Jahren im Bereich Produktmanagement und Business Development unterwegs in unterschiedlichen Rollen. Das heißt vom Projektmanagement im IT-Bereich über Produktmanagement-Rollen bei verschiedenen E-Commerce-Unternehmen bis hin zu der Leitung von der Softwareentwicklungsabteilung habe ich verschiedene Rollen inne gehabt. Das heißt, ich habe sehr viele Berührungspunkte mit Softwareentwicklung und Technik in den letzten Jahren gehabt. Und da auch immer wieder Berührungspunkte natürlich genau mit dem Thema, das du angesprochen hast, nämlich auch künstliche Intelligenz beziehungsweise auch alles, was zu dem Thema, wie beispielsweise auch Data Analytics und Co. mit dazugehört.
Super. Das heißt, du hast einen breiten Überblick über all das, worüber wir heute reden. Erik, in letzter Zeit hast du dich ja mit dem Thema ganz besonders stark auseinandergesetzt, im Thema künstliche Intelligenz. Du hast dich auch engagiert und nach außen gewandt über eine Petition. Magst du uns vielleicht kurz sagen, was du damit verfolgst?
Ja, sehr gerne. Die Petition befasst sich vorrangig mit dem Thema künstliche Intelligenz und dem ethischen Einsatz und der ethischen Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Worum geht's? Aktuell gibt es in dem Bereich wenig gute und sinnvolle Regulierungen, insbesondere auch auf deutscher oder europäischer Ebene. Setzt zwar jetzt aktuell jeder gerade die Tools ein, aber so wirklich reguliert ist es in dem Sinne nicht. Und die Petition möchte zunächst mal aufmerksam darauf machen, dass es da offensichtlich ein Gap gibt, mit dem wir uns befassen müssen und den Dialog darüber befördern. Das ist mal so die erste Intention, einen konstruktiven Dialog darüber zu führen, was brauchen wir. Denn auf der anderen Seite gibt es gerade in der EU mit dem EU-AI-Act ja durchaus auch Bestrebungen, Regulierungen herbeizuführen, die aber aus meiner Sicht auch im anderen Extrem viel zu weit übers Ziel hinausschießen und uns jetzt gerade auch im deutschen oder europäischen Raum, ich will nicht sagen ins Aus befördern, da können wir nachher auch noch ein bisschen zu sprechen drauf kommen, aber schon sehr stark einfach auch hemmen. Na, das heißt, Regulierungen zu fordern ist die eine Sache, aber mir geht es nicht darum, irgendwie Panik zu verbreiten im Sinne von Angst machen, wie schrecklich künstliche Intelligenz ist, sondern im Gegenteil zu sagen, hey, hier gibt es offensichtlich etwas, was bisher noch nicht so stark berücksichtigt wurde und wir sollten jetzt aber auch keine Fehlentscheidungen treffen, wenn es darum geht, jetzt Regulierungen einzuziehen, wie beispielsweise jetzt aktuell im Falle von Italien, die ChatGPT gebannt haben, wo man es dann nicht mehr verwenden konnte. Ist das jetzt ein sinnvoller Weg? Sicherlich nicht, ne? Weil wenn man es nutzen will, kann man es immer noch nutzen. Na, und das zeigt aber, dass wir im Moment auf einer politischen und gesellschaftlichen Ebene sehr reaktiv noch unterwegs sind. Na, und meine Petition zielt im Grunde genau darauf ab, aus einer reaktiven Situation rauszukommen, in einen konstruktiven Dialog darüber, wie wir mit künstlicher Intelligenz in Zukunft leben und arbeiten wollen. Darum geht die Petition in erster Linie und dafür engagiere ich mich eben jetzt auch öffentlich.
Weil du gerade das Wort öffentlich auch sagst, im öffentlichen Diskurs nehme ich gerade drei Typen Mensch wahr, wenn im Kontext künstliche Intelligenz. Zum einen die Tüftler, die ChatGPT hören, auf die Webseite gehen und damit rumspielen, ChatGPT nur als Beispiel hier genannt, die Kritiker, die Skeptiker, die Angstmacher, die dem immer negativ konnotiert gegenüberstehen und auch die dritte sage ich mal, Aura-Mensch, die hier jetzt eher die Chancen und die Vorteile auch sieht. Wie ist dein Blick auf das Thema? Die Abwägung zwischen Chancen und Risiken? Und wie spielt da vielleicht auch das ganze Thema Regulierung mit ein?
Also ich versuche einen sehr differenzierten Blick drauf zu halten. Je nachdem, mit welchen Medien man sich auseinandersetzt, driftet es dann immer sehr stark in die eine oder andere Richtung ab. Wobei ich versuche, mir einfach einen guten Überblick zu verschaffen über die Pros und Cons der Technologie. Am Ende ist die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Und deswegen bin ich von meiner Grundhaltung eher einer derjenigen, die sagt, hey, wir haben riesengroße Chancen mit der Technologie, die Skill zu nutzen. Ja, es gibt Risiken und die muss man mitigieren und damit sinnvoll umgehen. Am Ende hilft es aber auch nichts, die Augen davor zu verschließen vor der Entwicklung und zu sagen, naja, jetzt hoffen wir, dass das alles schon irgendwie gut geht oder wir regulieren es zu Tode und dann sind wir halt hier auf dem Niveau der Amish irgendwann in Europa. Das ist nicht meine Haltung. Meine Haltung ist eine möglichst neutrale, möglichst auf die Zukunft gerichtete, sehr positive und dennoch, na, also mit Blick auf die Risiken, vernünftige Sicht auf die Dinge zu erzeugen und genau auch in die Richtung den Dialog zu lenken. Ich habe es mal versucht, in ein Beispiel zu packen, auch vor kurzem erst mit Freunden darüber unterhalten, weil alle über so ein Wettrennen gerade reden, in dem wir uns befinden. Also jetzt stellen wir uns mal vor, wir sitzen alle gerade in einem Rennwagen drin als Gesellschaft und fahren da so eine tolle Rennstrecke entlang. Es geht den Berg hoch, tolle Landschaft, die Sonne geht hinten unter, ist alles wunderbar. Und dann kommen wir auf diese Kuppe von diesem Berg und stellen fest, direkt nach diesem Berg kommt eine relativ scharfe Kurve und dahinter ist eine Mauer, auf die wir gerade zurasen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie wir reagieren. Entweder, wenn wir uns auf das Problem konzentrieren, dann schauen wir auf die Wand, auf die wir gerade zurasen und dann werden wir wahrscheinlich auch mit hoher Wahrscheinlichkeit da reinrauschen. Und für diejenigen, die sich so ein bisschen mit Rennsport auseinandersetzen, das Beste, was man ja machen kann, ist in die Richtung zu gucken, in die man eigentlich will und dann natürlich auch in die richtige Richtung zu lenken. Und mein Ansatz ist der, je früher man sich mit der Rennstrecke beschäftigt, auf der man sich befindet, und je mehr man diese Strecke sich vorher auch schon ein bisschen versucht vor Augen zu führen, umso eher ist man darauf eingestellt, in kritischen Situationen richtig zu reagieren und nicht in Panik zu verfallen und vielleicht falsche Entscheidungen zu treffen. Und darum geht es aus meiner Sicht. Sehenden Auges in einer sehr rasanten Entwicklung handlungsfähig zu bleiben.
Ja, ich verstehe das gut. Jetzt hast du ein schönes Bild gehabt mit der Straße und der Wand hinter der Kurve. Mhm. Es ist ja immer so, dass wir ja auf dem Weg sind mit ganz vielen Abzweigungen, ganz viel Kreuzungen, ja, auch Verkehrsschildern. Das sind ja ein bisschen die Regularien, die Verkehrsschilder. Magst du uns vielleicht ein paar konkrete Beispiele nennen, wo du diese Chancen siehst, also dass man das konkret fassen kann oder auch die Risiken? Ich glaube, was auch diese Debatte wieder ein bisschen überschattet, ist die Tatsache, dass wenig Konkretes genannt wird, sondern so ein, entweder dieses Gespenst, von dem Daniel eben sprach, oder eben die großartigen Chancen. Aber vielleicht wäre es interessant für unsere Zuhörer auch nochmal aus deiner Sicht zu hören, wow, was sind konkrete Chancen? Wo sind Lösungsansätze, Use Cases, die Riesenchancen mit sich bringen? Wo sind für dich dann aber auch die Risiken, die ja tatsächlich sozusagen auch durch deine Petition adressiert werden sollen?
Ja, sehr gerne. Nehmen wir mal das Beispiel in der Wissenschaft. In der Forschung wird künstliche Intelligenz beispielsweise genutzt, um in der medizinischen Forschung Medikamente zu finden, die bestimmte Krankheiten heilen. Das heißt, die Technologie wird eingesetzt, um möglichst gut wirkende Medikamente zu finden, also chemische Zusammensetzungen, die bestimmte Krankheiten eben heilen können und damit möglichst wenig Nebenwirkungen im besten Fall oder gar keine erzeugen. Und künstliche Intelligenz ist sehr gut darin, genau solche nennen wir es mal Ideen oder auch chemische Zusammensetzungen zu analysieren und passende Lösungen vorzuschlagen. Was ja erstmal total super ist, weil ich natürlich deutlich schneller mit der Technologie aufgrund der großen Datenmenge, die es in der Forschung bereits gibt, zu neuen Ansätzen für Medikamentenentwicklung komme. Das ist ein extrem positiver Ansatz, der sehr viele Vorteile birgt. Jetzt gibt es aber auch ähnliche Modelle in diesem Bereich, die frei verfügbar sind und die ich im Grunde genommen mit ähnlichen Daten im negativen Sinne füttern kann. Also ein Experiment, das Forscher, ich meine, vor 2 Jahren gemacht haben, war beispielsweise sehr starke Gifte herzustellen oder Toxine, die bis hin zu tödlich sind. Und einfach mal zu experimentieren, okay, können wir dieser künstlichen Intelligenz quasi auch die Aufgabe geben, möglichst Stoffe herzustellen, die sehr negativ sind, um es mal so zu formulieren. Und auch das geht. Und die Technologien, die jetzt frei verfügbar sind und auch von im Grunde genommen jedem genutzt werden können, bergen genau diese Gefahren, dass sie missbraucht werden können. Es ist jetzt natürlich nicht so, dass das, was in der wissenschaftlichen Forschung gerade aktuell für solche Herstellungen von Medikamenten verwendet wird, jetzt einfach mal frei verfügbar ist. Das natürlich nicht. Es gibt aber, wie gesagt, erste Ansätze davon und auch erste Modelle dazu. Und die Gefahr ist natürlich einfach, dass mit zunehmender Öffnung dieser Technologie und des Open Sourcings dieser Technologie natürlich auch die Gefahren zunehmen, weil diese Werkzeuge sehr, sehr mächtig sind. Und das, was ich jetzt gerade genannt habe, ist eben ein Beispiel dafür, wie sowas im Negativen eingesetzt werden kann. Ein weiteres Beispiel aus dem kreativen Bereich ist, ich kann über Tools wie beispielsweise Midjourney Bilder generieren. Das heißt, im kreativen Bereich, wenn ich mir jetzt irgendwie ein Logo oder vielleicht auch irgendwie eine Webseite erstellen möchte oder irgendwie einfach nur ein Bild brauche für irgendeinen Content, den ich erstelle oder einen Artikel, den ich veröffentlichen möchte, dann kann ich mit sehr, sehr wenig Aufwand sehr, sehr hochwertige Bilddateien erstellen, die für meine Zwecke vollkommen ausreichen und kann daraus irgendwie einen hochwertigen Artikel mit gutem Bildmaterial machen. Das Risiko dabei ist, dass diese Algorithmen natürlich mit Daten von Leuten gefüttert wurden, die sehr viel Zeit investiert haben, um vielleicht das Ursprungsmaterial herzustellen, die aber im Moment aufgrund der nicht vorhandenen Regulierungen im Grunde genommen gar nicht entlohnt werden für den kreativen Teil, den sie dazu beigetragen haben. Na, und da braucht es natürlich schon auch irgendwas für die Kreativen und Künstler und die Leute, die sich die Gedanken gemacht haben, wie geht man denn damit jetzt sinnvoll um? Ne? Ist dann der richtige Weg zu sagen, naja, ich verbiete die ganze Technologie, weil die hat jetzt Daten für das Training verwendet, die so vielleicht Einzelne gar nicht zur Verfügung stellen wollten? Na, wahrscheinlich nein. Aber muss man einen Weg finden, diese Daten und denjenigen, der sich die Mühe und die Arbeit gemacht hat, sie zu erstellen, angemessen irgendwie zu entlohnen? Auf jeden Fall. Ja, und genau das ist der Teil, der halt jetzt eben erst nachgezogen wird, obwohl die Modelle schon so breitflächig verwendet werden.
Man hört ja im Kontext künstliche Intelligenz auch oft das Wort Algorithmus, der trainiert werden muss, oder die Intelligenz, die trainiert werden muss. Woher weiß ich als Endnutzer einer künstlichen Intelligenz eigentlich, was genau dort trainiert war? Also gibt es für den Verbraucher Indikationen oder eine gewisse Transparenz, um herauszufinden, wurde der Algorithmus jetzt mit den Werten trainiert, die ich auch unterstütze? Oder stecken in dem Algorithmus, der ja oft eine Blackbox ist, vielleicht Werte oder Trainings, die ich überhaupt nicht unterstützen möchte?
Du sprichst mehrere Dimensionen an. Das eine ist, kann ich nachvollziehen, welche Daten verwendet wurden, um das Modell zu trainieren? Das ist in der Regel schon so. Also das heißt, die größeren Modelle geben an, okay, folgende Datenbanken wurden verwendet. Da wurde von mir aus jetzt Wikipedia oder Stack Overflow, also so eine Coding-Datenbank verwendet oder was auch immer. Also diese Quellen, die werden in aller Regel schon sehr transparent auch gemacht. Die andere Sache ist, stecken in diesen Datenquellen gegebenenfalls Sichtweisen drin, die ich nicht unterstütze. Das ist auf der einen Seite relativ schwer nachzuvollziehen, was die künstliche Intelligenz dann daraus macht. Das ist das, was du als Blackbox beschrieben hast. Also ich weiß nicht genau, wie die künstliche Intelligenz letzten Endes zu dem Ergebnis kommt, das dann nachher der User sieht, weil es ja am Ende auch nur eine Art von, okay, was ist das sinnvollste oder wahrscheinlichste oder beste nächste Wort oder was generiert werden soll. Und dieser Bias, der drin steckt, der hängt natürlich sehr stark mit den Daten zusammen, die ich da reinpumpe. Mal so ein Beispiel zu machen, ich habe Ende letzter Woche das Experiment mal gemacht, auch hier wieder mit Midjourney, mal Bilder zu generieren. Und das Einzige, was ich eingegeben habe, war, gib mir bitte mal ein Bild von einer Gruppe von Deutschen. Und das, was ich rausbekommen habe, waren 4 Bilder aus der Kriegszeit mit Leuten in Uniform oder in entsprechender Montur. Na, also da sieht man schon, dass, sage ich mal, bestimmte Prägungen oder Vorstellungen, Klischees vor allen Dingen einfach da auf Basis der Daten, die halt eingegeben wurden, mit einfließen, obwohl das nicht mehr der aktuellen Realität entspricht, sondern vielleicht einfach nur der Menge an Daten, die jetzt halt reingepumpt wurde. Und das ist genau ein Thema, was man auch ein Stück weit versucht und versuchen muss zu lösen. Ne? Also wie kriegt man möglichst neutrale, zeitgemäße Antworten oder auch Bilder jetzt in dem Fall, die man nachvollziehen kann.
Sehr spannende Beispiele ja genannt. Das eine war ja das im Kontext mit Journey und eben der Kulturschaffenden oder irgendwann Kunstschaffenden in einer gewissen Weise auch sozusagen der Technik auch in der Medizin oder dann in der Wirkstoff quasi Entwicklung. Das sind ja eigentlich sehr gute Beispiele für die ganze Dialektik, die eigentlich in komplexen Themen stecken, glaube ich. De facto haben wir, was jetzt sozusagen in der wissenschaftlichen Forschung, in der Gentechnik ja auch schon eine lange Historie der Abwägung von Für und Wider der Möglichkeiten, ja, mit Ethikrat und Ethikkommissionen, die sich um solche Themen kümmern, als in der kunstschaffenden Industrie irgendwann mal die Streamingdienste kamen, brauchte man ja auch dann wieder Vergütungsmodelle, die es vorher in der Form ja auch nicht gab. Es gibt ja eigentlich auch einen automatischen Weg zur Lösungsfindung, ja, wenn man sozusagen in die Historie schaut, also zum Beispiel Gentechnik, wie reguliert man das? Kulturschaffende, wie entlohnt man diese im Zeitalter digitaler Vertriebswege? Wie zuversichtlich bist du, dass man auch im Thema der künstlichen Intelligenz, was ja nochmal ein breiteres Spektrum sein kann, auch dort die richtigen regulativen Wege findet, um tatsächlich sozusagen zuzulassen, was zugelassen werden soll, damit man die Chance nutzt, aber tatsächlich die Risiken dennoch adressiert?
Also zunächst mal auf den einen Teil der Frage, wie stelle ich das sicher und passen die Mechanismen, die wir in der Vergangenheit angewendet haben, auch auf diesen Anwendungsfall nicht ganz? Denn im Falle von Streaming ist eine Eindeutigkeit ja immer noch möglich. Ne? Also das heißt, ich habe einfach einen bestimmten Inhalt und für diesen Inhalt entlohne ich einen bestimmten Künstler. Im Falle von einer generierten Antwort, wo vielleicht nur Bestandteile meiner Kreativleistung verwendet werden, müsste ich im Grunde genommen rückwärts herausfinden, okay, welchen Anteil machte das jetzt an der Lösungsfindung oder generell in der Antwortfindung aus, um dann wiederum zu sagen, okay, also dafür ist folgender Entlohnungsmechanismus vielleicht sinnvoll. Das ist unheimlich komplex Und genau da ist auch die Lücke, weil wenn wir noch nicht mal verstehen können, wie die künstliche Intelligenz zu dem Ergebnis genau kommt, also außer, dass ich zwar grundsätzlich nachvollziehen kann, okay, was ist ein sinnvolles nächstes Wort oder was ist ein sinnvoller nächster Inhalt, dann wird es natürlich auch schwierig dafür, jetzt aus der Hüfte Mechanismen zu schütteln, um genau diese Entlohnung sicherzustellen. Man kann sich nochmal überlegen, ob man quasi auf Basis des Inputs Lösungen findet. Also sprich, wenn ich dazu beigetragen habe, wie groß war mein Anteil dessen, also an der Gesamtdatenmenge, die zur Verfügung gestellt wurde für das Training, und wird man dann quasi anteilig irgendwie entlohnt. Na, aber genau diese Fragen muss man sich jetzt stellen. Also, und die hat bisher, soweit ich jedenfalls weiß, noch niemand zufriedenstellend auch beantwortet.
Im Kontext ChatGPT kam ja zu Beginn vor allem auch immer wieder so die Information, dass ja die Daten und das Training, um den Algorithmus und die Intelligenz zu trainieren, stark eben aus Amerika auch kommen. Mhm. Wie ist denn deine Sicht, gerade auch im Kontext Vergütung, ja, auf vielleicht eine europäische Kompetenzzusammenschließung, um in diesem Feld der künstlichen Intelligenz nicht wie in anderen Branchen und an der Tech-Branche auch viel den Amerikanern zu überlassen oder eben im Bereich E-Mobility oder auch Energiebranche eben viel im asiatischen Markt. Also wie schaffen wir es vielleicht sowohl politisch in dem Bereich der Rahmenparameter, aber auch im Bereich der Gesellschaft, eben wenn es dann darum geht, den Algorithmus auch zu bezahlen oder eben auch die Leute, die ihn trainieren, zu bezahlen und eben monetär zu entlohnen, da ein Stück weit auch gegenhalten zu können und nicht das Zepter aus der Hand zu geben.
Also es gibt ja glücklicherweise auch insbesondere in Deutschland zwei sehr prominente Beispiele in Sachen künstlicher Intelligenz. Das ist einmal DeepL. Und das ist einmal Aleph Alpha. Und das sind zwei der Leuchtturmbeispiele, wie es auch funktionieren kann. Also Aleph Alpha beispielsweise ist ein Konkurrent zu OpenAI, beziehungsweise vielleicht auch irgendwann mal ChatGPT, aber zunächst mal zu OpenAI. Ist hauptsächlich für den B2B-Anwendungsfall momentan noch im Einsatz. Die sehr viel Wert auf eben die Verständlichkeit ihrer Modelle auch legen, die jetzt zwei neue Technologien oder vor allen Dingen eine Technologie auch rausgebracht haben mit Admin, wo es darum geht, den Output einer KI besser zu verstehen. Das heißt, es gibt sehr gute Entwicklungen innerhalb von Deutschland und innerhalb von Europa und auch bekannte Beispiele, wie das hier aussehen kann. Was ist wichtig dafür, damit es erfolgreich wird? Ich glaube vor allen Dingen auch da wieder vernünftige Regulierungen, also gerade der EU AI Act ist eher hinderlich für viele Startups. Ist ähnlich wie mit der DSGVO. Das Ziel, das man mit der DSGVO verfolgt, ist ein gutes, nämlich mehr Sicherheit in puncto persönlicher Daten. Die Art und Weise, wie es dann letzten Endes sich für den Verbraucher und für die Unternehmen, die damit arbeiten müssen, auch in der Herstellung ist, ist eher suboptimal. Und, ne, also wenn man darauf jetzt noch Regelungen für künstliche Intelligenz packt, dann wird es richtig schwer für so manches Startup, da wirklich Gas zu geben und eine echte Alternative zu bauen. Und genau das gilt es halt eben ein bisschen in die Waage zu bringen, auf der einen Seite Regulierungen zu schaffen, auf der anderen Seite aber auch Anreize zu schaffen für die Unternehmen, sich mit den Technologien auseinanderzusetzen. Es gibt ja durchaus auch Fördermittel vom Bund für den Einsatz von Technologien wie Blockchain-Technologie, über die wir es beim letzten Mal hatten, aber auch für künstliche Intelligenz auf deutscher und auf europäischer Ebene, wo Startups gefördert werden, um den Einsatz der Technologien und das Standing Europas und Deutschlands hier in dem Markt zu verbessern. Und davon braucht es eben mehr. Also vernünftige Regulierungen, und die richtigen Anreize, sich mit der Technologie auseinanderzusetzen und gleichzeitig mehr Förderung dafür und mehr öffentliches Bewusstsein und auch weniger angstgeprägtes Bewusstsein in den Medien, also vorrangig die Lust darauf, mit diesen Tools wirklich Gutes zu erreichen, Gutes zu tun und daran zu arbeiten, das in die richtige Richtung zu bringen, mehr den Vordergrund und in den Blickwinkel zu rücken, gehört da eben auch dazu. Also das ist ja auch eines der Ziele der Petition eben, also die Aufmerksamkeit genau auf diese Themen zu lenken und dann den Dialog dazu zu befördern.
Also Erik, wenn ich ganz kurz dazwischen, also sag mal, AI made in Germany könnte ein nächstes Qualitätsmerkmal der Zukunft werden, wenn ich dich richtig verstehe. Es braucht ein paar Parameter dazu, sowohl auf der politischen Seite als auch in der Gesellschaft, auch auf der Kompetenzseite bei den Leuten zu programmieren. Aber du sagst, dass im Grundsatz ist das möglich. Wir hinken da jetzt nicht mit den zwei genannten Beispielen nicht so weit hinterher, wie der manche andere vielleicht gerade glaubt.
Ja, das ist richtig. Da gibt es extrem viele Potenziale, die wir bereits nutzen. Und mit der Öffnung jetzt gerade im Open-Source-Bereich, was die Technologie anbetrifft, kam irgendwie, ich glaube, letzte Woche ja auch ein Bericht raus, wo es darum ging, dass die Open-Source-Technologie jetzt massiv aufgeholt hat, was die Qualität der Ergebnisse von den Modellen anbetrifft. Es gibt also Modelle, die mit deutlich weniger Parametern für deutlich geringere Kosten trainiert wurden, aber vergleichbar gute Ergebnisse produzieren, wie beispielsweise einen GPT. Das ist noch nicht auf dem hohen Niveau, keine Frage. Nur wenn man halt überlegt, welche immensen Summen investiert werden und wurden, um diese Modelle zu trainieren und mit wie wenig Kapitaleinsatz jetzt theoretisch auch noch Innovation möglich ist. Na, und das ist genau die Chance, die wir haben. Auch mit dem, was jetzt an Open Source da ist, die Innovationskraft zu befördern und mehr Menschen dafür zu begeistern, mit diesen Technologien eben Sinnvolles zu tun. Und wenn wir es überregulieren und alles quasi verbieten würden, dann würden wir genau das im Keim ersticken. Natürlich können wir jetzt nicht sofort mithalten mit der Chipproduktion von Nvidia beispielsweise, die ja natürlich einen Großteil des Rückgrats auch dieser Technologie bilden mit den Chips, die sie herstellen, die man in gewisser Weise auch nicht vollständig drumherum kommt. Nur auch da gibt es Möglichkeiten, eben über smarte Lösungen, also sehr, sehr weit zu kommen und eben genau dieses Momentum auch zu nutzen, um aufzuholen. Und es ist nicht zu spät und das heißt nicht, dass das Rennen jetzt quasi schon weltweit in irgendeiner Form entschieden ist, sondern es gilt genau jetzt, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Und deswegen auch in der Petition der Hinweis so, das Zeitfenster ist knapp, weil die Entwicklung, die jetzt stattfindet, ist halt nun mal sehr rasant und exponentiell. Das ist nicht etwas, wo wir jetzt sagen können, jetzt können wir uns noch 6, 7 Jahre Zeit lassen, bevor wir dann mal mit einer Lösung um die Ecke kommen, sondern wir haben ein Zeitfenster von vielleicht, sagen wir mal, 6 bis 18 Monaten, um hier die Weichen zu stellen. Und dann laufen wir entweder hinterher oder wir sind mit, um in dem Bild zu bleiben, noch im Rennen. Ja. Weil die Entwicklung ist halt einfach sehr schnell gerade.
Nun hast du gerade die Petition angesprochen, du hast Blockchain auch angesprochen. Ich glaube, du hast um die 150.000 Unterzeichner derzeit dieser Petition. Das ist ja ein gewaltiger Erfolg, auch sozusagen für die Mobilisierung im Sinne von, wir müssen darüber nachdenken. Mhm. Es ist ja so, mit Blockchain hast du auch Technologien angesprochen, die sich ja bei weitem nicht so einer großen positiv wie negativen Popularität erfreut haben. Also worauf führst du eigentlich die Popularität der Debatte um künstliche Intelligenz zurück?
Der Use Case für künstliche Intelligenz ist viel größer und viel kommerzieller, als das im Falle von Blockchain-Technologie auf den ersten Blick zumindest der Fall ist. Das heißt, ChatGPT kann jeder verwenden und sieht jeder irgendwo auch in irgendeiner Form einen Mehrwert für sich darin. Also beispielsweise, ich will eine E-Mail schreiben, ich will einen Text schreiben, ich will mir Ideen generieren lassen, ein Rezept. Das heißt also, der alltägliche Gebrauch ist viel eher gegeben und damit auch die Verwendbarkeit für den Endverbraucher ist viel größer als der direkte Nutzen von Blockchain-Technologie. Also wenn ich jetzt Bitcoin halte, dann habe ich da jetzt relativ wenig von, da kann ich dran glauben, dass das im Wert steigt oder fällt. Aber ich kann mit der Sache als solches relativ wenig direkt anfangen. Auch wenn die Technologie in vielen anderen Fällen im Hintergrund ja eingesetzt wird für die Validierung von Themen etc. Aber der Endverbraucher hat natürlich einen deutlich geringeren Nutzen. Und deswegen ist der Erfolg von künstlicher Intelligenz oder insbesondere, sagen wir es mal so, den aktuellen Auswirkungen, weil künstliche Intelligenz ist ja eben nicht nur ChatGPT, sondern das ist auch das Thema Analytics vor allen Dingen, was uns seit Jahrzehnten schon beschäftigt oder eine Zeit lang war eben Big Data das große Buzzword, das darum gegeistert ist. Das sind jetzt keine Sachen, die wir nicht schon jahrelang im Einsatz hätten in Unternehmen. Nur ist es halt eben nicht so erlebbar wie jetzt in den aktuellen Fällen.
Eine Sache, die ich natürlich auch nochmal sozusagen abschließend auch fragen möchte, Erik, weil unsere Zeit leider schon wieder abläuft, ist für jemand, der sich so stark damit auseinandersetzt mit diesem Thema, was sind die Tools, die du persönlich im Kontext künstlicher Intelligenz am liebsten nutzt, sozusagen in deinem Berufsleben, aber wahrscheinlich auch als Privatperson? Was sind wirklich Tools, wo wir vielleicht gar nicht merken, dass wir es mit künstlicher Intelligenz zu tun haben, aber die du als deine Highlight-Tools sehen würdest?
Also die aktuell gängigsten auch genannt, also vor allen Dingen ChatGPT, zur Generierung von Ideen oder zur Strukturierung von Dingen oder vielleicht auch zur Zusammenfassung von Themen sind enorm hilfreich. Also das ist enorm hilfreich. Dann DeepL beispielsweise ist ein großes Thema für die Übersetzung. Also ich verwende sehr häufig DeepL, wenn es dann um Übersetzung von Deutsch ins Englische geht oder wenn ich irgendeinen Text habe, der eben in Englisch ist, wo es mir leichter fallen würde, wenn es auf Deutsch zu lesen wäre. Dann aber auch solche Technologien wie Grammarly für die Übersetzung oder nicht für die Übersetzung, sondern für Grammatik, gerade wenn es um englische Texte geht, um vernünftige Formulierungen zu verwenden. Eine Technologie, die so selbstverständlich ist, ist natürlich nach wie vor auch Google. Ne? Also ich gebe irgendwas ein und ich kriege relevante Ergebnisse angezeigt, die für mich am relevantesten sind, auch wenn sich das gerade so ein bisschen verändert mit ChatGPT. Aber ne, also das ist das, was eigentlich jeder von uns einsetzt, wo man so gar nicht mehr merkt, wie viel künstliche Intelligenz dahinter steckt. Aber das sind, glaube ich, so die wesentlichsten, die ich aktuell zumindest verwende.
Wunderbar. Ich glaube tatsächlich, wir nutzen das schon den ganzen Tag in unserem Alltag und merken es gar nicht so richtig. Also so heiß oder so brennend heiß im Sinne von aktuell ist es gar nicht. Es ist ein Thema, was eigentlich diese Industrie schon eine ganze Weile beschäftigt. An der Stelle, Erik, leider müssen wir einen Punkt finden. Ich weiß, dass wir darüber noch ganz schön lange drüber reden könnten. Ich möchte mich bedanken. Ich finde es auch sehr schön, dass wir heute mit dir reden durften und nicht mit einem KI-Bot, ja, der unsere Fragen zur künstlichen Intelligenz beantwortet hat. Und freue mich schon, wenn wir dann demnächst schon mal wieder zu einem neuen Thema, denn alle guten Zahlen sind drei, ja, dann uns wieder treffen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat wieder Spaß gemacht. Danke euch.
Agoratalk, Platz für Perspektiven.
Der Informationspodcast mit meinungsstarken Gästen zu Themen mit Relevanz.